Guten Morgen, Duri.
Ciao, Gregi.
Wir haben nicht mehr 5 Club, wir haben 10 vor 10 Club. Ich besuche dich hier in Meilen mit einem wunderschönen Ausblick auf den Zürichsee. Und wir haben ja einen rosaroten Elefant im Raum und den ignorieren wir jetzt einfach und podcasten weiter.
Sehr verstanden? Sehr gut.
Gut. Wir haben uns länger nicht mehr gehört. Wir sind, glaube ich, irgendwo im Artikel 177, aber mir ist da ein Entscheid über den Weg gelaufen. Hast du gehört von dem Entscheid 7b 990 2024, wo es da gegangen ist, um Bewilligung von einem Zufallsfund im Zusammenhang mit der Ausübung von einem Verteidigungsmandat?
Ist mir nicht bekannt, ne?
Es ist da in einem kantonalen Strafverfahren ist da ein Verfahren wegen versuchtem Mord gelaufen gegen ein Ehepaar. Die Anwältin von der männlichen beschuldigten Person hat dann irgendwann mal telefoniert mit der auch beschuldigten Ehepartnerin. Und dann hat die Staatsanwaltschaft ist der Ansicht gewesen, im Rahmen von dem Telefongespräch werden kollusive Informationen transportiert.
Also die Frau ist abgehört worden?
Die Frau ist abgehört worden, werden kollusive Informationen transportiert. Und dann hat man eine Bewilligung von dem Zufallsfund in den Weg geleitet und hat ein offenbares Strafverfahren gegen die Anwältin wegen Begünstigung eingeleitet.
Also, aber ich verstehe richtig, man hat nicht die Anwältin abgelöst, sondern man hat eine verdächtige Person abgelöst und hat dann quasi die Anwältin auf der TKK, auf der Telefonkontrolle.
Ganz genau. Und dann hat man den Zufallsfund bewilligen lassen und dann ist es darum gegangen, um die Zulässigkeit der Bewilligung von dem Zufallsfund. Und das Bundesgericht hat sich dann dürfen oder müssen über den Fall beugen.
Mhm. Und was ist der Entscheid?
Also, sie haben da einen Artikel diskutiert, den wir erst werden die etwa gefühlten 10 Jahre besprechen. Das ist der Artikel 271 von der Strafprozessordnung, wo bei den technischen Überwachungsmassnahmen der Schutz vom Berufsgeheimnis regelt. Da gibt es einen Absatz 1, der sagt, dass wenn du oder ich oder Berufsgeheimnisträger innen abgelöst werden, weil der Strafverfahren gegen sie läuft, muss eine Aussonderung stattfinden von den schützenswerten Informationen, und zwar unter Leitung von einem Gericht. Also es ist wie eine besondere Art von der Überwachung, die mehr Schutzmassnahmen hat. Das war da nicht der Fall gewesen, weil nicht die Anwältin ist Zielperson gewesen, sondern eine dritte Person. Und relevant ist da der Artikel 271 Absatz 3, der sagt, bei der Überwachung anderer Personen sind, sobald feststeht, dass diese mit einer in den Artikel 170 bis 173 genannten Personen Verbindung haben, Informationen zur Kommunikation mit dieser Person auszusondern. Informationen, über welche eine in den Artikel 170 bis 173 genannten Personen das Zeugnis verweigern kann, sind aus den Verfahrensakten auszusondern und sofort zu vernichten. Sie dürfen nicht ausgewertet werden.
Also die grosse Frage ist, wie weit reicht das Berufsgeheimnis, oder?
Genau, und geltend gemacht worden ist dann von der Beschwerdeführerin.
Also von der Anwältin.
Genau, also die Auslegung, dass man das dürfen werden, sei bundesrechtswidrig, entgegen der Auffassung von dem Obergericht bedeckt sich die erfragliche Norm nicht nur auf Kommunikation zwischen Anwalt und Klient, sondern auf jede berufs- und mandatsbezogene Kommunikation vom Anwalt mit Dritten beziehen.
Das hätte ich bis heute auch so gedacht.
Also 271.3 ist sicher mal für den Fall gedacht, dass wenn eine Mandantin oder ein Klient von uns überwacht wird und mit uns telefoniert, dass man selbstverständlich diese Informationen sofort aussondern und nicht auswerten muss.
Genau, aber auch wenn wir jetzt einen Gutachter, einen Privatgutachter beiziehen, muss er das auch vom Berufsgeheimnis geschützt sein. Das ist ja eine Hilfsperson von uns, wo du kannst ins Anwaltsgeheimnis einbinden.
Genau, ich denke, das ist klar.
Ist das klar? Ich kenne den Entscheid nicht. Ja.
Also nein, das ist jetzt für mich klar. Das ist nicht aus dem Entscheid, was ich denke, mit Hilfspersonen, das ist ja wie, wenn du innerhalb von der Kanzlei über einen Fall diskutierst, das ist ja, die sind ja alle wie das Gleiche. Ja, das ist nicht eine andere Person, sondern das ist wie eine gespaltene Persönlichkeit, oder? Das sind also, wo man miteinander diskutiert,
mit Hilfspersonen. Aber in dem Fall geht man redet quasi mit einer mitbeschuldigten Person.
Genau, also einfach im 72 steht bei der Überwachung anderer Personen, also Personen, die nicht selber Berufsgeheimnisträger sind, die aber mit einem Berufsgeheimnisträger reden. Dort ist die Frage, wie weit geht das Verwertungsverbot? Das Bundesgericht hat festgehalten, der 271.3 gilt nur für die Informationen, die im Rahmen von einer bestehenden, gültigen Klientenbeziehung fallen und andere Personen fallen nicht darunter. Informationen mit anderen Personen sind potenziell verwertungstauglich.
So wie kann ich folgen? Die grosse Frage ist, wenn ist einfach etwas kollidierend, oder?
Das ist natürlich wie dann, das ist fast eine Ermessensfrage, oder? Und dann hört man schon, was gesagt wird. Natürlich, der Entscheid ist dann wieder am Sachgericht vorbehalten.
Genau, aber wenn du in einer laufenden Strafverteidigung den Anwalt auf TKS hast mit dem Angehörigen, und das hast du ja viel, weil es ist ja Teil von unserer Bußpflicht, auch ein bisschen das Verhältnis vom Klienten, der isoliert wird, zu Angehörigen pflegen. Hast du da Missbrauchpotenzial insofern, dass du ja ein bisschen die Verteidigung kannst aushebeln kannst? Wann ist es legitim, dass du das Verfahren gegen die Verteidigung anstrebst? Weil du hast immer die auf irgendwelchen TKs mit irgendwelchen Angehörigen.
Genau, also die Genehmigung vom Zufallsfund ist ja zuerst einmal ein Geheimsverfahren. Das kommst du erst später mit über als betroffene Person. Und erst mit der förmlichen Mitteilung von der Überwachungsmassnahme in der Regel am Ende oder gegen Ende des Vorverfahrens hast du eine Beschwerdemöglichkeit. Und in dem Art geheimen oder noch nicht offiziellen ersten Genehmigungsverfahren muss ja das Obergericht oder also die Genehmigungsbehörde meistens an einem Obergericht angegliedertes Zwangsmassnahmengericht muss ja auch einen Tatverdacht beurteilen.
Aber du weißt, wie die Prüfungen sind.
Selbstverständlich, aber dort, um auf deine Frage, die du aufgeworfen hast, zurückzukommen, dort wird natürlich sehr summarisch geprüft, bestehend Hinweis für einen hinreichenden Tatverdacht und nachher auch im Beschwerdeverfahren, wo sich die betroffene Person kann wehren kann, bleibt das natürlich dann eine Ex-Tunk-Betrachtung. Also was hat die Genehmigungsbehörde damals dürfen annehmen auf den Umständen nicht, also man darf nicht mit einem Rückschaufehler verfallen und im Beschwerdeverfahren darf man nicht sagen, aha, jetzt ist es ja klar, es ist kein Verdacht mehr rum, sondern man muss sich in die Lage versetzen von der Genehmigungsbehörde, hat man damals mit diesen Informationen müssen davon ausgehen, dass ein Tatverdacht besteht und die Beurteilung vom Tatverdacht darf ja oder muss ja inklusive der Erkenntnis aus dem Zufallsfund erfolgen, sonst macht es ja keinen Sinn. Und dann wissen wir, was heisst. Dann sagt man, in der Regel sagt man, auch nachher im Beschwerdeverfahren von der betroffenen Person, sagt man, das ist dem Sachgericht vorbehalten, dann wollen wir nicht vorgreifen.
Drum, ja, das Problem ist, dass das sehr schwammig ist, das Ganze. Das ist eine Gefahr inhärent, dass man uns quasi selber als Anwalt einmal einen Maulkorb auferlegt, weil man sich dem Risiko nicht aussetzen will. Und das zielt gerade ins Herz von einer Strafverteidigung. Ich finde den Entscheid in der Tendenz wohl richtig, aber er hat viel weitreichende Auswirkungen, weil er eben ins Herz zielt.
Genau, was da nicht diskutiert worden ist, möglicherweise nicht gerügt worden ist, sind die Informationen tatsächlich als kollusive Informationen zu bewerten oder nicht, oder bestehen hier reichende Informationen? Und das ist jetzt da nicht die Frage. Ich denke, wenn man sagt, ja, es bestehen hier reichende Anhaltspunkte für Kollusion, dann ist der Entscheid vermutlich nicht so falsch, oder getroffen worden.
Aber was bedeutet das jetzt für uns konkret?
Ja gut, wir dürfen nach wie vor nicht kollidieren. Haben wir vorher schon nicht dürfen, oder? Ich meine, Angehörigengespräche, wie du sagst, dient ja nicht nur einer Abklärung von Persönlichkeit, von möglichen Ansätzen für eine Verteidigung, was sehr wichtig ist, dass man dort Informationen kann holen kann. Sehr oft ist es auch eine Beruhigung. Man muss vermitteln, man muss sagen, wie es dieser Person geht, ob sie etwas braucht, etc. Ich meine, das ist nach wie vor, kann man das gleich machen. Natürlich, wenn es Hinweise gibt, dass die Person, mit der man telefoniert, selber auch mitbeschuldigte Person kann sein, wenn man es schon weiss oder man muss es annehmen, dann muss man schon sagen, dann verbietet sich in der Regel natürlich ein Telefonat. Man will sich ja nur schon, also man will sich ja dem nicht aussetzen. Oder? Also ich gut, bin dort sehr, sehr zurückhaltend.
Ja, aber das ist dann eben wieder die eigene Maulkorb-Problematik. Aber es ist ja klar, also klar sagen wir der Klientel so, das dient eben auch der Verteidigung nicht, wenn man kollidiert und das dann, sagen wir, auf die TKS landet. Weil das ist ja dann ein Schuss massiv hinten raus.
Genau, also
das wäre ein Eigengoal.
Genau, also wenn eine Person mir anruft, die mitbeschuldigt ist, dann wird das Telefon abgebrochen. Und in der Regel mache ich dann auch eine Aktennotiz dazu über den Abbruch vom Telefonat. Wenn man konkrete Hinweise hat gegen die Person, die einem anruft, wo man telefoniert, könnte auch etwas laufen, dann handhabe ich das eigentlich gleich, dass ich Kommunikation nicht aufnehme. Und weißt, selbst wenn man dann völlig harmlose Sachen erzählt, wenn es schlussendlich keine Überwachung ist, sondern nur eine Randdatenerhebung im Nachhinein, sieht man gleich, man hat mit der und der Person Kontakt gehabt und kommt faktisch in eine Erklärungsnot. Und das wird man eigentlich auch. Man schadet ja nicht nur sich selber, sondern man kann auch der Position vom Klienten schaden.
Ich glaube, das ist der springende Punkt, oder? Ja, aber ist sicher für die Anwältin brutal unangenehm. Mich würde jetzt eben wundern, was genau soll geredet worden sein. Weißt du, ob man das hört und sagt, oh nein, wie hast du noch können? Oder ob man muss sagen, okay, also da ist jetzt die Staatsanwaltschaft sehr dünnhütig und im Zweifel sollte man das, glaube ich, eben als, nicht bewilligen als Zufallsfund. Weil es eben wirklich ganz ins Herz von der Verteidigungsarbeit trifft.
Genau. Ist das auch so? Ja, das steht im Sachverhalt, sehe ich absolut so. Im Sachverhalt steht da nur, dass die amtliche Verteidigung mehrfach mit der mitbeschuldigten Person im telefonischen Kontakt gewesen und ihr möglicherweise kollusive Informationen habe zukommen lassen. Wir wissen aus dem Entscheid nicht.
Was mir noch wichtig dünkt jetzt in dieser Strafuntersuchung gegen die Anwältin, dass das ein anderer Staatsanwalt, Staatsanwältin führt, als das als im Mordprozess, wo sie Verteidigung ist oder gewesen ist.
Genau, und dass natürlich das Amtsgeheimnis auch innerhalb von einer Amtsstelle dann
gewahrt wird,
was ja in der Regel der Fall ist.
Hoffen wir es. Und da wäre ja auch noch spannend, und da sieht man, wie das Machtungleichgewicht, da wäre es spannend, wenn die Verteidigung könnte die TK gegen die Staatsanwaltschaft führen und dann mal schauen, was so in der Kaffeepause allenfalls austauscht wird. Vielen Dank für den Entscheid.
Ja, vielleicht noch ganz kurz darauf zurückkommen, auf unser letzten oder einer von unseren letzten gemeinsamen Podcasts. Du erinnerst dich, dass ich im Rahmen eines PK-Einsatzes mich so aufgeregt habe über die Zutrittskontrolle in der Bezirksanlage Winterthur. Und da habe ich mich dann mokiert gegenüber bestimmten Stellen und habe dann da gleich darauf von der Kantonspolizei Zürich ein Schreiben bekommen, wo man kurz zusammengefasst hat, was ich da aufgeworfen haben und dann starten da eigentlich in einem einzelnen Satz: Vielen Dank für den Hinweis, wir teilen Ihre Ansicht. Und sagen, dass im Gegensatz zum POZ, wie der neue Bezirksanlage Winterthur, die technische Möglichkeit nicht gibt oder noch nicht gibt, so mit dem Scanner zu machen und dass man jetzt bis auf Weiteres entsprechend verzichtet auf Kontrolle, auf deren Kontrolle, wie ich die beschrieben habe. Wir haben daher unser Personal angewiesen bei der Zutrittskontrolle zur Bezirksanlage Winterthur bei Anwälten, einstweilen auf die Kontrolle des mitgeführten Gepäcks zu verzichten. Langfristig werden wir für die Gepäckkontrolle eine adäquate Lösung analog jener im POZ suchen.
Okay, Gregi, ich sollte mich nicht aufregen aus bekannten Gründen, aber das geht mein Puls gerade wieder hoch. Wieso muss man die Anwälte Gepäck kontrollieren?
Das ist ein anderer Punkt. Selbstverständlich sollten wir das nicht. Das haben wir ja schon mal besprochen. Aber das heisst jetzt nur, immerhin wühlen es jetzt nicht mehr drin rum.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also danke fürs Einschalten und bis bald.